Unser heutiger Predigttext steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen.
Ja, das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, wie auch das von der verlorenen Münze, gehört wohl zum bekanntesten der Bibel und ich glaube zu Recht. Es erzählt von der großen Sehnsucht, von der Liebe, die Gott zu uns hat. Und das Bild dafür ist dieser Hirte, der eins seiner Schafe verliert. Und was kann es für einen Hirten Schlimmeres geben? Er ist ja für seine Schafe zuständig. Sie sind zumindest auch damals Lebensunterhalt und eigentlich auch Lebensinhalt. Und das Land Judäa war für Schafe gefährlich. Das Hochland für die Weiden, das ist nur ein relativ schmales Plateau und danach kommen gleich Abgründe und Wüsten. Es gab Wassernot und wilde Tiere. Und kein Wunder, dass dann ein Hirte losgeht, sich beeilt und alles tut, um dieses Schaf wiederzufinden. Und damalige Hirten, soll ich mir sagen lassen, waren direkt Spezialisten im Fährtenlesen. Hätte also einen Kaube einpacken können. Und sie scheuten sich nicht, noch durch die letzte Dornhecke zu kriechen, wenn es darum ging, das Schaf zu finden und zu retten. Und das Ganze jetzt ein Gleichnis für Gott und uns Menschen. Jesus sagt, auch viele von euch Menschen haben sich verlaufen, sind Gott verloren gegangen und sind dann verloren. Wieso verloren? Das klingt eigentlich ziemlich apokalyptisch, irgendwie krass. Man stellt sich Mensch steht in der Innenstadt hin und sagt, du bist verloren. Ja. Ich glaube, dann käme sofort irgendwie jemand, der einen an einen medizinischen Ort bringt. Aber Jesus sagt das, zumindest viele, sagt er, sind verloren. Wie wenn ein Schiff zu sinken anfängt und die Leute merken das und rufen, wir sind verloren. So sieht Gott jeden Menschen an, der versucht, ohne ihn zu leben. Früher oder später wird ein Mensch ohne Gott im Gestrüpp dieser Welt, in der Sonnenglut der Sorgen, im Wirrwarr der vielen Wege, die wir suchen und gehen können und die an kein Ziel führen, er wird durch Mangel an Wasser und Brot für seine Seele oder unter der Last seiner Schuld zugrunde gehen. So sieht Jesus das. Suchen und selig zu machen, was verloren ist, das war Jesu oberstes Ziel damals. Deswegen ist er gekommen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Ich liebe das Wort selig, weil es so herrlich schwammig ist. Ja, es ist retten, aber man fühlt sich glückselig. Das ist alles da drin. Das war Jesu oberstes Ziel und das ist es noch heute. Wer da was verloren ist, kann sich nicht selbst finden und retten. Das sagen die Gleichnisse ziemlich eindeutig. Er oder sie muss gefunden werden und kann sich nur retten lassen. Das ist mir nicht auf dieser theologischen Ebene, aber menschlich sehr früh im Leben klar geworden. Ich hatte als Kind zwar kein Schaf, aber ich hatte eine Schildkröte. Als wir sie kauften, war sie ungefähr so groß und ich nannte sie Bienchen. Und ich fragte mich, wie groß Bienchen wohl werden würde. Im Laden habe ich auch so Schuhkarton-große Schildkröten gesehen. Dann würde ich mir natürlich einen anderen Namen ausdenken müssen. Aber Bienchen blieb so groß. Also konnte der Name bleiben. Nun war so eine Schildkröte natürlich kein sehr aufregendes Haustier. Aber sie war auf ihre Weise süß. Sie war sehr geeignet auch für eine Hamburger Etagenwohnung. Angenehm ruhig, also unsere Nachbarn haben nie etwas gemerkt. Und sie gehörte mir. Das war vielleicht das Wichtigste. Und manchmal, wenn das Wetter es zuließ, dann gönnte ich uns einen Ausflug nach draußen in den Innenhof. Ich hatte für Bienchen extra so einen kleinen portablen Zaun gebastelt, so aus Plastik im Kreis, damit sie frei umherlaufen konnte, ohne verloren zu gehen. Und da hatte sie frisches Gras und ich konnte in der Sandkiste spielen und die Welt war in Ordnung. Aber manchmal, wenn ich zurückkam zum Gehege, war das Gehege leer. Denn Bienchen war neugierig und sie war klein. Und sie konnte fies buddeln. Und trotz aller Sorgfalt, mit der ich den Zaun aufgestellt hatte, entdeckte sie eine Stelle, wo sie sich dann doch durchbuddeln konnte. Ich weiß nicht, ob das medizinisch möglich ist, dass schon Kinder einen Herzinfarkt bekommen können. Was ist, Sabine? Also gefühlt war ich immer nahe dran. Weil mir klar war, was Bienchen nicht klar war. Hier draußen, auf sich gestellt, hatte sie keine Chance. Es gab die Hunde in diesem Hinterhof. Es gab die Katzen in diesem Hinterhof. Es gab diese fiesen Kellereingänge mit Stufen, wo man runterfallen konnte als Schildkröte und niemals wieder hochkommen würde. Man würde einfach verhungern und verdursten. Und wenn mein Bienchen das bis zum Winter schaffen würde, dann würde sie da spätestens erfrieren. Winter in Hamburg ist nicht lustig für kleine Schildkröten. Und ihr glaubt nicht, wie groß so eine Wiese und wie groß so ein Hinterhof sein kann, wenn man so eine kleine Schildkröte sucht. Und ihr könnt euch kaum die Erleichterung vorstellen, die ich empfand, wenn ich Bienchen endlich gefunden hatte. Bienchen fand das nicht lustig. Ja, wenn ich sie zurück in ihr Gehege setzte, sie ruderte und protestierte wild mit ihren Beinchen. Aber was soll ich sagen? Ja, wenn sie hätte reden können, hätte sie wahrscheinlich gefragt, was willst du denn hier? Du nervst. Das war doch hier so schön. War so schön unterwegs. Und wenn sie hätte reden können, hätte ich ihr wohl wie Jesus geantwortet, ich bin gekommen zu suchen, zu retten, was verloren ist. Dich. Berührt mich immer noch. Also wenn ich als Achtjähriger schon Himmel und Erde bewegt hätte, um ein Bienchen zu finden, wie viel mehr ist Gott bewegt, wenn er uns finden will? Wenn ihr bei Google eingebt die Frage, was macht Gott? Dann ist das Zweite, was als Ergänzung kommt, was macht Gott den ganzen Tag? Das ist anscheinend etwas, was Leute sich nicht vorstellen können, dass er überhaupt irgendwas macht. Die Antwort, die Jesus gibt, ist, er sucht Menschen. Dafür bin ich gekommen. Damit wir nicht verloren gehen, damit es uns gut geht. Und das Problem ist nur, dass wir Menschen das von uns aus nicht wissen. Und dass wir auch nicht wissen, dass wir ohne Gott auf Dauer verloren sind. Wir unterschätzen diese Welt. Und das Problem ist auch, dass wir selbst auf der Suche sind, und zwar meist nicht nach Gott, sondern nach etwas, was uns hier und heute gut und nützlich erscheint. Wie mein Bienchen, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes gut und nützlich erschien. Und wie das Schaf, von dem Jesus erzählte, irgendwas entdeckt haben wird, wo es hin wollte. Und dann war die Herde egal und der Hirte vergessen und man verlor sich auf dem Weg. Was suchen Menschen? Die meisten würden vermutlich antworten, dass sie Glück suchen. Sie wollen glücklich sein. Das ist etwas, was in der amerikanischen Verfassung sogar als Menschenrecht aufgelistet ist. Ein, wie ich übrigens finde, großartiger Text. Ich zitiere: Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, self-evident, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind und dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Streben nach Glück, ein Menschenrecht. Was die Verfassung der USA nicht sagt, ist, wie und wo man suchen soll. Das ist ein bisschen schade, weil das gerade in den USA in der Regel nicht gelingt. Amerika ist weit davon entfernt, das glücklichste Land der Welt zu sein. Es zählt nicht mal zu den Top 10. Im World Happiness Report landet es auf Platz 13, weit hinter Dänemark und Schweiz und Island. Und Deutschland ist irgendwie noch weiter hinten. Ein Viertel der amerikanischen Frauen nimmt Antidepressiva. Mehr als jeder dritte Bürger leidet unter Angstzuständen. Und Amerikaner sind Weltmeister in der Schmerzbetäubung. 80% der weltweiten Schmerzmittelproduktion findet seine Abnehmer in den USA. 80%. Der Psychiater Viktor Frankl stellte fest, es ist die Jagd nach dem Glück, die das Glück vertreibt. Es ist die Jagd nach dem Glück, die das Glück vertreibt. Wem jagen wir nach? Was suchen wir? Was suchst du? Es sind ja oftmals sehr konkrete, sehr irdische Dinge, die wir suchen. Und das suchen sich das Problem. Aber wenn sie dann unser Fühlen und Denken über alles bestimmen, dann wird es ein Problem. Wer jetzt mit der Schule fertig ist, sucht vielleicht noch so einen Ausbildungs- und Studienplatz oder den passenden FSJ-Platz. Klammer auf, es ist hier übrigens gerade wieder einer frei geworden. Also wenn ihr noch jemanden kennt, Werbeblock, Punkt, 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 Klammer zu. Oder man sucht den Partner, die Partnerin fürs Leben. Oder wir suchen etwas Ruhe, mehr Zeit für uns. Oder wir haben zu viel Zeit und suchen nach etwas, womit wir uns sinnvoll beschäftigen können. Ich suche aktuell nach einer Idee für unseren Urlaub, der am Morgen beginnen soll. Aber ist ein anderes Thema. Das alles sind gute Dinge, aber wenn die Suche dazu führt, dass wir Gott abhanden kommen oder dass wir weiter von ihm wegkommen, dann führt uns unsere Glückssuche in die Irre. Es gab vor einigen Jahren eine sehr tiefsinnige Jahreslosung. Da hieß es, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73. Und dieser Vers drückt das so gut aus, dass die Suche nach menschlichem Glück und Gott, der uns sucht, zusammengehören. Glück finden und Gott finden, erfülltes Leben und ein von Gott gefülltes Leben, das sind in der Tiefe eins. Das eine kann man ohne das andere nicht haben. Und was ich bei diesem Vers so toll finde, ist, im Hebräischen ist es mal wieder herrlich mehrdeutig. Da heißt es nicht, Gott nahe zu sein, sondern nahen Gottes. Mein Glück, mein Tov, mein Gutes. Und das kann ja beides heißen. Gott nähert sich mir, er findet mich. Und es kann heißen, ich nähere mich ihm, nahen. Ja, mein Nahen. Ich lasse mich finden, ich suche ihn. Beides ist mein Tov, mein Gutes, mein Glück. Jetzt am Anfang des Sommers suchen viele Menschen für sich eine Auszeit, Urlaub, Seele im Garten baumeln lassen oder auf dem Sofa. Mein Wunsch für uns und für die Mitglieder unserer Gemeinde, Urlaub ja, Ferien ja, aber nicht Urlaub von Gott. Gottes Freude, die er gehabt hat, als er uns gefunden hat, und die Freude, die im Himmel an dem Tag war, das war einfach zu groß, als dass wir das wieder aufgeben sollten. Und das Glück, Gott gefunden zu haben und bei ihm in Zeit und Ewigkeit in guten Händen zu sein, dieses Glück ist auch zu groß, um es leichtfertig wieder loszulassen. Jetzt am Anfang des Sommers sind auch viele Menschen, junge Menschen mit Schule oder sonst etwas fertig. Auf jeden Fall ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und ich gebe zu, das ist für mich jedes Jahr ein schmerzhafter Moment. Denn es heißt ja auch, von dem einen oder anderen liebgewordenen Jugendlichen Abschied zu nehmen, auch von manchen bewährten Mitarbeitern, für den so dieser nächste Lebensschritt ansteht, und der dann ja oft nicht auf dem Rehen sein wird. Und manchmal frage ich mich, was wohl aus ihnen werden wird, auch geistlich. Hier auf dem Rehen haben sie etwas von Gott entdecken können. Vielleicht hat mancher sich auch erstmals, wie ich damals als Jugendlicher nach meiner Konfirmation, von Gott finden lassen. Und meine Sorge ist, dass mancher in der Fremde ein Stück weit für Gott wieder verloren gehen könnte. Weil das Suchen nach dem, was jetzt oben aufliegt und was ja auch wichtig ist, Wohnung, neue Freunde, man muss sich neu einfinden, neuer Alltag, weil alles das so das Thema Glauben nach hinten drängt. Das Gute ist, Gott selbst bleibt natürlich gleich. Seine Liebe zu uns, seine Sehnsucht nach uns sind unerschöpflich. Egal, was für uns demnächst nun ansteht, Urlaub in der Ferne, Neuanfang in der Fremde, ein Sommer in den vertrauten vier Wänden, vielleicht nehmen wir das Kostbare aus diesem Predigttext mit. Es ist ja ein Bild für Gottes Sehnsucht und Liebe nach uns. Ich glaube, wenn einem das mal klar ist, wie sehr Gott hinter uns her ist, wie viel ihm an uns liegt, ich glaube, das macht es auch leichter, ihn zu lieben und dran zu bleiben. Der Hirte, der sein Schaf sucht, alles andere stehen lässt, für den kein Weg zu lang, keine Hitze zu hoch, kein Gestrüpp zu struppelig sein kann. Die Frau, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, um ihre Silbermünze zu finden. Und wenn sie gefunden hat, dann ruft sie alle Freunde zusammen, dass die ihre Freude teilen können. So ist Gott. Und ein letztes. Jesus hat dieses Gleichnis nicht zuerst den verlorenen Schafen erzählt. Er hat es den Frommen erzählt. Er hat es den Pharisäern erzählt. Er hat es denen erzählt, die schon vor langer Zeit gefunden hatten. Die meinten, es reiche, wenn man selbst gerettet ist. Was kümmern einen schon die anderen Schafe? Das war die ursprüngliche Zielgruppe dieses Gleichnisses. Warum erzählt Jesus den Pharisäern dieses Gleichnis? Gibt nur einen Grund. Damit sie seine Leidenschaft teilen. Seine Leidenschaft für Menschen, die ihr Glück suchen, aber es nicht bei Gott suchen. Das soll auch die Leidenschaft der Pharisäer werden. Eigentlich will er ihnen sagen, richtet euch nicht auf, wenn ich mich um die Leute kümmere. Kümmert euch doch mit. Und auch das möchte ich uns mitgeben. Wir sind ja quasi Kerngemeindler, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wenn wir zu den Gefundenen gehören, was super schön ist und super wichtig ist, und wenn wir das Kluge tun, nämlich an Gott dranbleiben und nicht wieder verloren gehen, dann ist das noch Schönere, wenn wir uns von Jesu Leidenschaft anstecken lassen. Na, aus Sicht des Hirten, dem das Wohl seiner Schafe, seiner Menschen am Herzen liegt, ist das Wichtigste, von ihm gefunden zu werden. Das ist das Wichtigste für alle Schafe, die noch nicht gefunden sind. Es gibt nichts Wichtigeres. Und aus Sicht des Schafes ist das auch das Wichtigste, obwohl das Schaf das meistens nicht weiß. So wie mein Bienchen auch nicht wusste, dass der Moment, als ich es wiederfand, der wichtigste und glücklichste Moment des Tages sein würde. Für mich und für Bienchen. Und ein letztes. Wie viele Menschen müssen von Gott gefunden werden, neu zum Glauben kommen, damit im Himmel Freude ausbricht? Sind es 10 oder 15 oder 100? Oder brauchen wir eine Erweckung? Und ich höre hier schon irgendeinen richtig murmeln. Einer. Ein einziges Schaf reicht, damit im Himmel Freude ausbricht. So wichtig ist jedes einzelne Schaf für unseren Herrn. Amen.